Das Peace Boat. Erinnern, um Frieden zu schaffen.
Eine Gruppe Tübinger Studierende der Politikwissenschaft erzählt von ihrer Schiffsreise mit dem Peace Boat und davon, wie sie unterschiedliche Erinnerungskulturen kennenlernen durfte.
Brandola Villa Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade.
Ich fühlte, dass mein Gehirn wie Meerwasser war, das an die Küste kommt. Und dann geht die Welle wieder weg. Mein Gehirn war so, es kam und ging. Ich verglich es sogar mit den Wellen, die zum Sand kamen und wieder zurückliefen. So war ich also. Und dann war ich nach 6 Tagen nicht mehr in der Lage, den Überblick über alles zu behalten.
Wir gingen in ein anderes Haus und dort musste ich wie eine Statue stehen. Nach 2 Tagen des Aufstehens musste ich meine Schuhe ausziehen. Nach 4 Tagen musste ich meine Socken ausziehen. Und nach 6 Tagen musste ich meine Unterhose ausziehen, die vorher eine Hose war, wie die, die Fußballspieler tragen, dieser Typ Hose. Alles geschwollen. Etwa am 7. Tag fiel ich hin, stand wieder auf, fiel und stand wieder auf.
Sie packte mich. Ich wog 40 Kilo. Sie packte mein Haar und ließ mich so gehen, im Kreis herum, mich an den Haaren packend, von einer Seite zur anderen. Wenn sie mich losließ, fiel ich beinahe um. Aber dann griff ich in meine Manteltasche, nahm einen Kamm heraus und kämmte mein Haar.
Ich zog es vor, zu sterben. Ich sah keinen Sinn darin, zu leiden.
Das waren Zitate von ehemaligen politischen Gefangenen der Salazar-Diktatur im Aljube-Gefängnis in Lissabon. Sie beschreiben nur einige der Folterpraktiken durch die Geheimpolizei PIDE, die diese ertragen mussten. Wussten Sie eigentlich, dass die Salazar-Diktatur in Portugal mit einer Dauer von 41 Jahren die längste Diktatur Europas war? Wussten Sie eigentlich, dass diese Diktatur mit der Nelkenrevolution im Jahre 1974 beendet wurde und dabei nur 4 Menschen starben? Wussten Sie eigentlich, dass der Diktator Salazar die letzten 2 Jahre seines Lebens aufgrund seines Gesundheitszustandes gar nicht mehr im Amt war, aber selber dachte, er wäre es noch? Es wurden sogar gespielte Kabinettssitzungen mit ihm abgehalten, um ihn in dem Glauben zu lassen, er wäre noch an der Macht. Wussten Sie eigentlich, dass Salazar in einer Fernsehshow im Jahre 2007 von den Zuschauenden zum größten Portugiesen aller Zeiten gewählt wurde? Und wussten Sie eigentlich, dass erst 2015, also 41 Jahre nach dem Ende der Diktatur, mit dem Aljube-Museum das erste Museum Portugals eröffnet wurde, das sich der Aufarbeitung der Diktatur widmet? Und weil viele Menschen all das auch nicht wissen, beschäftigt sich unsere heutige Folge mit der Erinnerungskultur in Portugal. Diese Folge unserer Peaceboat-Reihe ist von und mit Lea, Max und Juli.
Was war überhaupt die Salazar-Diktatur und wie kam es dazu? Die Geschichte Portugals ist von zahlreichen Regierungssystemen, Machtwechseln und Umstürzen geprägt. Die Erste Republik, inklusive des demokratisch gewählten Präsidenten Bernardino Machado, wurde im Jahr 1926 durch einen Militärputsch gestürzt. Es folgten teils chaotische Zustände und zahlreiche Machtkämpfe innerhalb der neu geschaffenen Militärdiktatur.
Inmitten der unübersichtlichen Strukturen fiel ein Name immer wieder: Antonio de Oliveira Salazar. Seit April 1928 neuer Finanzminister, schaffte es Salazar, den maroden portugiesischen Staatshaushalt zu sanieren und wurde somit zunehmend zur entscheidenden politischen Figur des Landes. Noch als Finanzminister krempelte Salazar konsequent die Regierung um und gründete mit der União Nacional eine neue Regierungspartei, der er vorstehen sollte. Am 28. Mai 1930 brachte er in einer Grundsatzrede die Verabschiedung einer neuen Verfassung innerhalb eines starken autoritären Staates ins Spiel. Die Rede war vom sogenannten Estado Novo, dem neuen Staat. Als er knapp einen Monat später seine Absichten in einer zweiten Rede erneuerte, bildete sich teils bewaffneter Widerstand, jedoch ohne Erfolg. Rund ein Jahr später hatte Salazar alle Voraussetzungen für einen autoritären Ständestaat geschaffen. Das Militär war ihm gegenüber loyal und sowohl Präsident Carmona als auch Ministerpräsident Oliveira wurden entmachtet. Kurz darauf, im Juli 1932, wurde Salazar dann auch offiziell der neue starke Mann an der Spitze Portugals. Stark orientiert am faschistischen Italien unter Mussolini wurde die durch Salazar diktierte Verfassung des Estado Novo im Januar 1933 verabschiedet. Die Salazarsche Diktatur, der Salazarismus, war geboren. Ein Einparteiensystem unter Salazars União Nacional wurde eingeführt, die Gewerkschaften gleichgeschaltet, die Presse zensiert, politische Gegner abgesetzt, verhaftet oder ins Exil getrieben. Bereits Anfang 1933 schuf Salazar die Geheimpolizei PIDE, Garant und Absicherung seiner Herrschaft sowie zentrales Instrument für die sich anschließende Willkür, Gewalt und Unterdrückungsherrschaft. Der Estado Novo sollte die längste rechtsgerichtete Diktatur Europas werden. Das Salazar-Regime wurde dabei maßgeblich von einer Koalition aus Militär, katholischer Kirche, Wirtschaftsunternehmen und Großgrundbesitzern stabilisiert. Hinzu kam die zentrale Rolle der von Portugal beanspruchten Kolonien, die systematisch und erbarmungslos ausgebeutet wurden, um die stets klammen Staatskassen etwas füllen zu können. Dabei blieb Portugal eines der ärmsten Länder Europas. Vermögenswerte und Löhne waren auf extrem niedrigem Niveau. Die Analphabetenrate war insbesondere bei der Landbevölkerung hoch. Es gab keine Schulpflicht, eine schwache Infrastruktur und nur rudimentär ausgebaute lokale Wirtschaftsstrukturen. Kommunisten, Sozialisten und antifaschistische Widerstandsbewegungen waren die innenpolitischen Hauptgegner Salazars und wurden konsequent verfolgt, eingesperrt, gefoltert und hingerichtet.
Außenpolitisch stellte Salazar sein Land in Zeiten des Spanischen Bürgerkrieges und später des Zweiten Weltkrieges eng an die Seite des frankistischen Spaniens. Weit über 20.000 portugiesische Freiwillige kämpften im Spanischen Bürgerkrieg an der Seite Francos. Obwohl Salazar den Diktator aus dem Nachbarland sowie Benito Mussolinis faschistisches Italien schätzte, stand er Hitler und den deutschen Nationalsozialisten deutlich ablehnender gegenüber. Dies hatte weniger mit der faschistischen Grundideologie als vielmehr mit den zum Teil antikirchlichen Tendenzen der Nazis zu tun. Im Zweiten Weltkrieg erklärte sich Portugal dementsprechend zu einem neutralen Land. Einige Jahre später war es Gründungsmitglied der NATO.
Anders als bei anderen faschistischen Führungsfiguren verbarg sich hinter der Herrschaft Antonio Salazars kein besonderer Personenkult. Zwar wurde das Schicksal des Estado Novo vom Beginn an mit der Person Salazar verknüpft, allerdings ohne besondere charismatische und emotionale Aufladung. Stattdessen ging der Salazarismus mit einer konsequenten End- und Depolitisierung der portugiesischen Bevölkerung einher. Der bekannte Spruch Fado, Fatima e Futebol, übersetzt Musik, Religion und Fußball, fasste die angestrebte systematische Apathie des Politischen recht gut zusammen. Die Bevölkerung Portugals sollte das System Salazar gar nicht erst in Frage stellen, sondern den Estado Novo als alternativlose Regierungsform kritiklos akzeptieren. Die konsequente Depolitisierung des Landes führte unter anderem dazu, dass auch die Gräueltaten und systematischen Menschenrechtsverletzungen der portugiesischen Regierung keinerlei Beachtung fanden.
Dies gilt insbesondere für das Campo de Concentração do Tarrafal, das wohl berüchtigste portugiesische Konzentrationslager. Von 1936 bis 1954 wurde dieses Lager unter der Führung Salazars auf den Kapverdischen Inseln errichtet und ausgebaut. Nachdem bereits im Jahr 1936 die ersten Gefangenen in Tarrafal ankamen, wurden in den darauffolgenden Jahren knapp 350 Menschen ins Lager gebracht, überwiegend revoltierende Militärs, Republikaner, Kommunisten und andere Oppositionelle sowie wenig später auch Mitglieder der antikolonialen Unabhängigkeitsbewegungen aus Angola, Kap Verde, Mosambik und Guinea-Bissau. Durch unmenschliche Haftbedingungen, Folter, Krankheiten und Mangelernährung starben insgesamt 32 Häftlinge während ihrer Haft. Das Lager wurde nach nationalsozialistischem Vorbild erbaut und betrieben. Lagerleitung, leitende Offiziere und Wächter besuchten auf Lehrgängen deutsche Konzentrationslager. Viele wurden im KZ Dachau ausgebildet. Bis heute wurde keiner der Täter aus Tarrafal von der portugiesischen Justiz verurteilt.
Im Jahr 1974 existierte das Konzentrationslager, wenn auch unter anderem Namen, noch immer. Der Ruck, der dann allerdings durch die portugiesische Gesellschaft ging, sollte auch das ändern. Am späten Abend des 24. April 1974 ertönte das damals verbotene Lied Grandola Via Morena des antifaschistischen Protestsängers Zeco Afonso im Radio und signalisierte den Gegnern des Regimes damit, dass die Zeit für die Revolution gekommen war. Einen Ausschnitt des Liedes hörten wir übrigens zu Beginn dieses Beitrages. Hinter der Mobilisierung stand das Movimento das Forças Armadas, was übersetzt so viel bedeutet wie Bewegung der Streitkräfte. Und tatsächlich war das MFA angeführt von rund 200 jungen Offizieren, die desillusioniert, frustriert und wütend über den Estado Novo aus den Kolonialkriegen zurückgekehrt waren. Generell wurde die Revolutionsbewegung aber von einer breiten Koalition aus unterschiedlichen politischen Lagern unterstützt. In den frühen Morgenstunden des 25. April 1974 besetzten Revolutionäre dann sämtliche strategisch wichtige Gebäude in Lissabon, zumeist ohne auf Widerstand zu stoßen. Auch die Bevölkerung stand der Revolution enorm wohlwollend gegenüber. Zahlreiche Menschen versammelten sich auf den Straßen und steckten den Soldaten Nelken als Symbol der sozialistischen Arbeiterbewegung in die Gewehrläufe. Die Nelkenrevolution war geboren und beendete das dunkle Kapitel des Estado Novo in Portugal. Dabei verlief die Revolution vergleichsmäßig unblutig. Einzig durch den Widerstand einzelner PIDE-Agenten waren 4 Todesopfer zu beklagen. In den darauffolgenden Monaten und Jahren beschritt Portugal den langsamen und beschwerlichen Weg hin zu einer freiheitlichen Demokratie innerhalb eines geeinten Europas. Auch das frühere Konzentrationslager in Tarrafal wurde im Juli 1975 endgültig geschlossen. Auf eine konsequente und kritische Aufarbeitung der verübten Gräueltaten im Namen des Estado Novo in Tarrafal und anderswo warten viele Portugiesen hingegen noch heute.
Wie wurde dieser düstere Teil der portugiesischen Geschichte aufgearbeitet? Wie wird heute noch daran erinnert? Um das herauszufinden, haben wir in Lissabon das Museu do Aljube besucht. Die Museumsräume befinden sich in einem ehemaligen Gefängnis für politische Gefangene während der Salazar-Diktatur. Wir haben dort die Mitarbeiterin Elisabete Inácio getroffen, die uns durch die Ausstellung geführt hat.
Ich fand die ganze Atmosphäre in dem Gebäude schon bedrückend. Obwohl der Großteil renoviert wurde, vor den Fenstern sind noch Gitterstäbe und in einem der oberen Stockwerke gibt es noch 3 ehemalige Gefängniszellen. Übersetzt bedeutet Aljube ja auch Kerker. Die Ausstellung hat viele Aspekte der Diktatur sehr plastisch veranschaulicht. Die Gänge und Räume waren teilweise sehr düster und an einer Wand standen zum Beispiel die Erinnerungen ehemaliger Gefangener daran, was sie in diesem Gebäude erlebt haben.
Das Museum thematisiert einerseits den Estado Novo, andererseits auch die Geschichte des Widerstands. In einem Teil der Ausstellung wurden die Anfänge der Diktatur erklärt und auf einem Bild waren zahlreiche Menschen abgebildet, die den Hitlergruß zeigen. Elisabette hat erzählt, dass sie bei Führungen mit Schulklassen den Kindern häufig dieses Bild zeigt und fragt, wo dieses ihrer Meinung nach wohl aufgenommen wurde. Die Antwort, die sie meist hört, ist Deutschland. Dabei wurde es in Portugal aufgenommen.
Diese Geschichte hat sich mir sehr eingeprägt. Elisabete fand, dass es zeigt, wie wenig Kinder und Jugendliche in Portugal heute über den Estado Novo lernen.
Ja, sie hat auch erklärt, dass in portugiesischen Schulen zwar das Regime thematisiert wird, die SchülerInnen aber kaum etwas über den Widerstand lernen. Der Geschichtsunterricht wurde ab diesem Jahr auf 45 Minuten gekürzt und es ist sogar Entscheidung der Lehrer, ob das Thema Widerstand überhaupt unterrichtet wird. Der einzige freie Zeitraum dafür wäre am Ende eines Schuljahres und jeder, der einmal zur Schule gegangen ist, weiß, dass die Zeit kurz vor den Ferien meistens anderweitig genutzt wird. Wie wenig Raum der Erinnerungskultur in Portugal gegeben wird, zeigt auch noch eine andere Anekdote. Fast wäre das Aljube-Gebäude, das dem Justizministerium gehört, einfach verkauft und als Wohnobjekt renoviert worden. Mit einem anderen historischen Ort ist tatsächlich sowas passiert. Dort, wo die 4 Zivilisten während der Nelkenrevolution erschossen wurden, stehen heute Luxus-Apartments. Aber das Aljube hatte mehr Glück. Weil zahlreiche ZeitzeugInnen protestierten, wurde vor 4 Jahren dort das Museum eröffnet. Es war das erste Museum Portugals, das sich mit der Salazar-Diktatur und dem Widerstand auseinandersetzt.
Das fand ich total verrückt, dass so ein Gebäude fast abgerissen worden wäre und dass es das erste Museum ist, das den Estado Novo thematisiert. Ich glaube, aus deutscher Sicht hat man vielleicht einen besonderen Blick auf das Thema Aufarbeitung und darauf, wie wichtig so ein Prozess ist. Andererseits lässt sich natürlich der Holocaust nicht mit Diktaturen in anderen Ländern vergleichen.
Das stimmt. Man muss auch bedenken, dass das Ende der Salazar-Diktatur im Vergleich noch gar nicht so lange her ist. 42 Jahre. Mit dem Sturz des Regimes wollte man dieses düstere Kapitel für beendet erklären. Viele Hinterlassenschaften der Diktatur wurden zerstört. Man wollte sich gar nicht erinnern. Elisabetta hat auch erzählt, dass nach der Revolution die UnterstützerInnen des Regimes meistens nur maximale Gefängnisstrafen von bis zu 2 Jahren zu erwarten hatten. RichterInnen blieben im Amt und zahlreiche ehemalige PolitikerInnen konnten weiter Karriere machen. Währenddessen bekamen Opfergruppen überhaupt keine Entschädigung.
Interessant ist aber, dass Portugal heute politisch eher links geprägt ist. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern gibt es keine großen nationalistischen Bewegungen. Vielleicht ist das ein positives Erbe der Diktatur, eine Abgrenzung gegenüber rechtem Gedankengut.
Das Gedenken an die Nelkenrevolution ist ja heute auch noch sehr wichtig für das Land. Der Tag, an dem die Diktatur endete, der 25. April, wird jedes Jahr groß gefeiert.
Aber genau das finde ich so paradox. Es wird gleichzeitig an die Menschen wenig erinnert, die dieses Ende ermöglicht haben, also an die WiderstandskämpferInnen. Und 2007 wurde Salazar noch in einer Fernsehumfrage als der größte Portugiese aller Zeiten gewählt. Auf der anderen Seite gibt es dann eben doch tolle zivilgesellschaftliche Initiativen, die Mut machen, wie die, die das Aljube-Museum ins Leben gerufen hat.
Ja, das stimmt. Ich hatte den Eindruck, dass die Ausstellung auch wirklich ein gesellschaftliches Erinnern anstößt. Elisabetta hat erzählt, dass nach der Eröffnung mehr und mehr Personen, die unter dem Salazar-Regime gelitten haben, ihre Erinnerungen mit dem Museum geteilt haben. Manche ZeitzeugInnen bringen sogar ihre Familien mit oder entdecken sich auf den Fotos im Museum wieder. Dieses Erinnern ist häufig ein sehr schwieriger Schritt, da die Menschen grausame Dinge erlebt haben. Manche wollen wiederum einfach nur vergessen. Viele nutzen jedoch das Museum als Ort, an dem sie sich öffnen können. Das zeigt doch, dass in der portugiesischen Gesellschaft durchaus ein Redebedarf über das dunkle Kapitel des Estado Novo herrscht.
Wie bereits angesprochen, spielten die kolonialen Besitztümer Portugals eine zentrale Rolle für die Diktatur unter Salazar. Entgegen der gesamteuropäischen Entwicklungen hielt das portugiesische Regime auch in den 1950er und 60er Jahren an seinen Kolonien fest, insbesondere die besetzten Regionen des afrikanischen Kontinentes, hier die Gebiete des heutigen Angola, Mosambik, Guinea-Bissau, São Tomé e Príncipe sowie die kapverdischen Inseln wurden unter Salazar systematisch ausgebeutet und zur Erhaltung des Estado Novo gehalten. Hinter der Beibehaltung portugiesischer Kolonien stand maßgeblich das von Salazar sehr geschätzte Konzept des Luso-Tropicalismo. Als politisch motivierte Pseudo-Ideologie stand der Luso-Tropicalismo in den Augen des Regimes für eine bessere und humanere Form der Kolonialisierung, verglichen mit anderen Kolonialmächten Europas. Im Vordergrund stand ein vermeintliches friedliches Miteinander von Kolonialmacht und Kolonialisierten. Durch das vielverwendete Narrativ der rassischen Vermischung sei der portugiesische Weg deutlich sanfter und nachhaltiger als die von anderen Mächten praktizierte gewaltsame Unterjochung der lokalen Bevölkerung, so die salazarische Argumentation. Nachdem die UN die Fortsetzung der portugiesischen Kolonialpolitik offiziell geächtet hatte und der internationale Druck auf das Regime zunahm, benannte Portugal seine Kolonien kurzerhand in vermeintlich legitime Überseeprovinzen um. Dort wurde unterschieden zwischen einheimischen, assimilierten und genuin portugiesischen Bürgern und Bürgerinnen. Diese zutiefst rassistische Kategorisierung stand stellvertretend für die Idealisierung und Romantisierung der portugiesischen Kolonialverbrechen. Anfang der 60er Jahre bildeten sich, teilweise aus dem Ausland unterstützt, bewaffnete Gruppen des antikolonialen Widerstandes in Angola, Mosambik und Guinea-Bissau. Das Jahr 1961 markierte damit den Beginn der 13 Jahre andauernden portugiesischen Kolonialkriege. Das portugiesische Regime schickte insgesamt über 150.000 Soldaten zum Kampf in die Kolonien, sowohl auf Seiten der lokalen Widerstandskämpfer und Kämpferinnen als auch auf Seiten der portugiesischen Streitkräfte gab es unzählige Opfer. Die Rede ist von insgesamt über 50.000. Doch die weitaus größere Zahl ziviler Opfer, die Berichte über systematische Kriegsverbrechen der portugiesischen Truppen sowie die enormen Kriegskosten, die einen Großteil des portugiesischen Staatshaushaltes verschlangen, ließen Skepsis und Protest gegen die Kolonialkriege auch in Portugal stetig wachsen. Das Regime geriet zunehmend unter Druck. Interessanterweise waren es vor allem die in Angola, Mosambik und Guinea-Bissau stationierten jungen Offiziere der portugiesischen Armee, die wenig später die berühmte Nelkenrevolution gegen den Estado Novo anführen sollten. Sie wurden gewissermaßen vom Freiheitskampf der lokalen Gruppen in den Kolonien inspiriert und stellten sich nach den prägenden Eindrücken eines langen, enorm zerstörerischen und sinnlosen Krieges gegen das Regime und den Salazarismus. Mit der Nelkenrevolution im Jahr 1974 waren auch die Kolonialkriege beendet und die Länder erlangten ihre lang ersehnte und hart umkämpfte Unabhängigkeit. Diese lange und brutale Kolonialgeschichte wurde in Portugal ebenso wenig aufgearbeitet wie das Salazar-Regime. Das Land reiht sich damit ein zwischen all den ehemaligen Kolonialmächten, die gar nicht oder nur sehr, sehr ungerne über diesen Teil ihrer Geschichte sprechen. Darunter auch wir hier in Deutschland. In Portugal wird die Arbeit derer, die für die Aufarbeitung kämpfen, jedoch zusätzlich durch den Nachhall der Salazarschen Erzählung einer humanen und sanften Kolonialisierung erschwert. Diese wird auch heute noch von vielen dankbar aufgegriffen, um die Verbrechen der Kolonialisierung und den nach wie vor bestehenden strukturellen Rassismus in Portugal herunterzureden oder komplett zu negieren. Während das Aljube-Museum und Projekte für weitere Erinnerungsorte den einen Teil der Geschichte langsam zurück ins gesellschaftliche Bewusstsein holen, gibt es keinen einzigen Ort in Portugal, der der Erinnerung an die Kolonialzeit gewidmet wäre. Dies soll jetzt mit einer Gedenkstätte und einem Dokumentationszentrum in Lissabon geändert werden, doch das ist erst ein erster Schritt, der erst sehr spät gemacht wird. Carla Fernandes, die Gründerin des Radio- und Kulturvereins Afrolis, die wir in Lissabon getroffen haben, ist jedoch optimistisch. Sie sagte uns:
Es geschieht bereits. Es ist beeindruckend, dass sich in den letzten 5 Jahren hier in Portugal viele Dinge verändert haben. Wir haben 3 schwarze Frauen im Parlament. Sie wurden gerade erst gewählt. Vor einem Jahr, wenn ihr mich da gefragt hättet, glaubst du, dass das möglich wäre? Ich hätte Nein gesagt.
Doch sie hat uns auch viel über die aktuelle Situation in Portugal erzählt. Darüber, dass sie mit ihrem Verein dazu beitragen möchte, dass die Black Community in Portugal selbstbewusster für sich eintritt und sich von den auch hier oftmals verinnerlichten salazarischen Bildern einer gleichberechtigten Gesellschaft befreit. Damit die portugiesische Politik nicht weiter das Bild einer fröhlichen, weltoffenen Multikulti-Gesellschaft verbreiten kann, die in Realität von Ungleichheit und Rassismus geprägt ist. Die diesjährigen weltweiten Black Lives Matter-Proteste zeigen, dass Carla damit nicht alleine ist. Auch in Portugal gingen in den letzten Monaten Tausende auf die Straße, um gegen rassistische Strukturen, Denkweisen und Polizeigewalt zu demonstrieren. Insbesondere nachdem am 25. Juli der 39-jährige Bruno Cande Marques auf offener Straße erschossen wurde. Der Angreifer hatte ihn anscheinend im Vorfeld mehrfach bedroht und rassistisch beleidigt. Die Polizei wollte ein rassistisches Motiv vorerst nicht bestätigen. Und auch sonst sind die Institutionen kaum fähig oder willens, sogenannte Hate Crimes zu verfolgen. Ein Report der UN kritisierte ebenfalls den ihnen innewohnenden Rassismus. Unsere Treffen in Lissabon zeigen uns, dass noch ein weiter Weg zu gehen ist, in der Aufarbeitung der Diktatur und in der Aufarbeitung der Kolonialgeschichte. Ob die enge Verknüpfung der beiden dabei in Zukunft eine Rolle spielen wird, im positiven oder negativen Sinne, bleibt abzuwarten. Als wir abends wieder das Peace Boat betreten, hoffen wir, dass sich Carlas Vision hierzu erfüllen wird.
Ich denke, es ist wichtig, dass jeder an seiner eigenen Erzählung und an der Erzählung einer Gemeinschaft mitwirkt. Diese Erzählung kann sich verändern, indem Menschen sich miteinander verbinden. Das ist auch ein Schritt vorwärts zu einer gleichberechtigteren Gesellschaft. Am Ende unseres Tages in Lissabon haben wir den Eindruck, dass eine kritische Aufarbeitung der portugiesischen Vergangenheit bisher noch zu wenig Raum erhält, sowohl bezüglich der Salazar-Diktatur als auch der Kolonialgeschichte. Und doch geht es voran, wenn auch in kleinen Schritten. Ganz maßgeblich tragen dazu Initiativen wie die Eröffnung des Aljube-Museums oder der Aktivismus von Carla Fernandes bei. Vielleicht können Sie ein Anstoß dazu sein, dass die portugiesische Gesellschaft gemeinsam die Vergangenheit reflektiert und dabei den Weg für eine Zukunft freimacht, an der alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen teilhaben können.
Dieser Podcast ist entstanden in Kooperation mit dem Freien Radio Wüstewelle, der Berghof Foundation und dem Institut für Politikwissenschaft der Uni Tübingen. Wir bedanken uns bei Carla Langer für Schnitt und Technik sowie für ihre tatkräftige Unterstützung.